Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Wiese in Frankfurt.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem Whitepaper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/Musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir uns beschäftigen mit einem Beschluss des Oberlandesgerichts Hamburg. Vielleicht etwas untypisch, kein Arbeitsgericht. Die Entscheidung ist vom 8. Februar 2024 und dort geht es um die Offenlegung von Kununu, ich würde mal ganz allgemein sagen, Nutzerdaten. Bewertungsplattformen haben nicht nur für die Betreiber von Restaurants und Hotel typischerweise ihre Tücken, sondern auch Arbeitgeber kämpfen mitunter um die Deutungshoheit oder aber auch die Zulässigkeit von dort getätigten Äußerungen seitens ehemaliger Mitarbeiter. Das führt uns aber ganz unweigerlich auch zu den Fragen nach einer intakten Unternehmenskultur und geeigneten Offboarding-Maßnahmen. Lieber Dr. Lellay, welcher Sachverhalt lag denn zunächst einmal unser Ausgangsfall zugrunde?
Ich denke, man kann sagen, dem Sachverhalt oder der Ausgangsfall ist eine Konstellation, wenn ich das richtig beobachtet habe, die seit vielen, vielen Jahren auch eine nicht ganz kleine Zahl von Unternehmen ärgert, zu Recht oder zu Unrecht ärgert, nämlich des Vorkommnis, dass es eine schlechte Bewertung gibt auf einer Bewertungsplattform, ob das jetzt nun Kununu ist oder eine andere Plattform. Das gab es hier also auch und da wurde dann relativ unschmeichelhaft auch im Detail, das ist ja auch vorgegeben von den Plattformen, nicht? Das soll ja nicht einfach nur so ein Statement sein, sondern da wird in die Details gegangen, so etwas wie Arbeitsklima, Entgeltstruktur, Arbeitsmittel und so weiter. Also da wurde sehr, sehr unschmeichelhaft, um das mal zurückhaltend auszudrücken, über eine Arbeitgeberin bewertet oder eine Arbeitgeberin bewertet. Schlechte Kommunikation hätte es da gegeben, veraltete Arbeitsmittel, kalte Arbeitsräume und so weiter und so weiter. Und die Arbeitgeberin, die wollte das nicht so stehen lassen und wehrte sich dagegen. Dann, ja, Herr Krabbel, wie Sie richtig gesagt haben, in der ordentlichen Gerichtsbarkeit, in der Zivilgerichtsbarkeit, da sind die Arbeitsgerichte ja nicht zuständig, weil das ist ja ein ganz normaler, in Anführungszeichen, zivilrechtlicher Vertrag, der da zugrunde liegt. Und im Ergebnis ist es dann also durch zwei Instanzen sogar gegangen, bis zum OLG Hamburg.
Ja, und dann interessiert uns natürlich die Entscheidung und wie immer verbunden mit der Frage, ist das richtig, was dort entschieden wurde?
Ja, ich denke, das ist richtig und ich sage das nicht nur deswegen, weil ich ja bekanntermaßen öfters mal das Vergnügen und die Ehre habe, Arbeitgeberinnen zu beraten und zu vertreten, denn ich meine, es ist auch insgesamt richtig, denn das OLG Hamburg, also das hanseatische OLG, so nennen die sich ja auch hamburgerisch vornehm gerne, das stellt darauf ab, inwieweit man tatsächlich als Unternehmen in diesen Situationen gegenüber einer negativen Bewertung wehrlos ist. Wehrlos, das kommt da auch in den Entscheidungsgründen vor, das Wort. Das heißt also, muss ich irgendetwas, was da über mich geschrieben wird im Netz, hinnehmen, egal ob das in irgendeiner Weise mit meinem Unternehmen wirklich tatsächlich etwas zu tun hat, ja oder nein. Und deswegen denke ich, dass Arbeitgeberinnen berechtigtes Interesse daran haben, nachvollziehen zu können, ob es um eine wirkliche Bewertung geht, also eine tatsächliche Bewertung, die sich auch tatsächlich mit den Umständen, den Zuständen im Unternehmen auseinandersetzt oder ob es möglicherweise sogar in die Richtung von irgendwelchen Fake News geht. Und da würde ich gerne einfach noch einmal zitieren aus den Leitsätzen des Gerichts, das nämlich sagt, es muss also der Bewerter so individualisiert werden, dass zumindest überprüfbar ist, ob es einen geschäftlichen Kontakt überhaupt gegeben hat. Das heißt also, ob der Bewerter oder die Bewerterin überhaupt im Unternehmen gearbeitet hat, also auf Deutsch gesagt, weiß, worüber sie da schreibt und spricht.
Ja, und jetzt hat das Urteil ja auch, beziehungsweise es war ein Beschluss, sehr große Wellen geschlagen. Welche Auswirkungen hat denn das Ganze auf die Praxis und die Zukunft von Kununu? Im Prinzip ist das ja auch so ein bisschen vielleicht sogar das Geschäftsmodell, was dort angegriffen wird. Wie hat das Unternehmen da reagiert.
Ja, absolut richtig, Herr Krabbel. Es ist das Geschäftsmodell. Kununu und ähnliche Plattformen machen das. Und ich halte das im Übrigen auch für richtig. Also nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Ich glaube, gute Arbeitgeberinnen müssen sich einer solchen Kritik stellen und tun das auch erfolgreich. Und hier sicherlich ist ein Raunen durch die Szene, sage ich jetzt mal, gegangen. Warum? Weil man tatsächlich hier das Gefühl hatte, dass zum ersten Mal ein berechtigter Einwand, der immer gegen diese Dinge schon seit langer Zeit ja auch erhoben wurde, nämlich wer versteckt sich denn dahinter der Anonymität, dass der erstmal, dass dem erstmal Rechnung getragen wurde hier durch das hanseatische OLG, nämlich die Zweifel an der Identität der Bewerterinnen und Bewerter. Kununu, und das ist ja auch das absolut gute Recht, was die haben, hat darauf hingewiesen und gesagt, das war hier ein Verfahren im vorläufigen Rechtsschutz, ein Eilverfahren, das ist übrigens in solchen Konstellationen ja absolut üblich, und man möchte jetzt ein Hauptsacheverfahren anstrengen und beruft sich da auch auf eine Rechtsprechung des BGH, wo man denkt, also Kununu denkt, dass das vielleicht besser für sie spräche, das wollen wir dann mal sehen, ob es tatsächlich so ist. Aber absolut richtig aus meiner Sicht die Entscheidung hier. Und zwar nicht nur deswegen, weil es irgendwie ein Unwohlsein ist, sondern meiner Meinung nach dessen, dass man sich nicht als Arbeitgeberin gefallen lassen muss, dass sich Leute in der Anonymität verstecken, in dem Sinne, dass man gar nicht weiß, ob man es überhaupt mit jemandem zu tun hat, der was bewerten kann oder eben gar nichts bewerten kann aus der eigenen Anschauung.
Ja, und im Prinzip ist das ja schon das grundsätzliche Problem von Bewertungsplattformen ganz allgemein, würde ich sagen. Also Stichwort Wahrheit und Transparenz. Welche Argumente standen sich denn jetzt hier gegenüber, beziehungsweise was wurde aufgefahren im Prozess?
Ja, ich denke absolut richtig, Herr Krabbel, was Sie gesagt haben. Anonymität ist hier ein wichtiges und richtiges Stichwort. Ich bin auch sehr für Anonymität in den gesetzlich vorgegebenen Rahmenbedingungen. Es gibt ja ganze Gesetze, hier ein Gesetz, mit dem wir uns ja im Podcast auch schon immer wieder und zu Recht auseinandergesetzt hatten. Das Hinweisgeberschutzgesetz schreibt Anonymität auch groß und zu Recht. Das gesamte Datenschutzrecht, die DSGVO, ist zu großen Teilen von Anonymität geprägt. Also das sind ja alles Rechtsgrundsätze, die wir kennen und schätzen und achten. Ich denke aber, in diesen Konstellationen tritt etwas hinzu, und das ist ja auch etwas, was zwei Seiten hat, wie so vieles im Leben. Denn einerseits habe ich ja hier die Anonymität, die gewährleistet sein soll, und dann möglicherweise die Transparenz, die dem entgegensteht. Aber letztendlich ist es ja auch so, dass diese Anonymität nicht nur für die betroffenen Unternehmen etwas sein kann, wo man sich darüber in Anführungszeichen ärgert, sondern es kann ja letztendlich auch so sein, und das ist in diesen Fällen ja hier auch häufig angeführt worden, dass die Anonymität für Qualitätsmängel steht, beziehungsweise, dass man die Qualität der Bewertung überhaupt nicht verifizieren kann. Man weiß also gar nicht, derjenige oder diejenige, die eine gute Bewertung abgeben oder eine negative Bewertung abgeben, können die das überhaupt? Und da meine ich, darf die Anonymität eben nicht vorschützen, auch im Sinne derjenigen, die zu Recht diese Bewertungsportale ja nutzen und sich darauf verlassen, was da steht.
Dann lassen wir uns jetzt vom Anlass, warum wir darüber sprechen, zur Ursache kommen, denn die problematischen Fälle, die drehen sich ja meist um, ich sag mal, enttäuschte Ex-Mitarbeiter, vielleicht sogar gekränkte Eitelkeiten, also Dinge, die man im Vorfeld sehr gut verhindern könnte. Wie wichtig ist denn eine gute Unternehmenskultur und eine Feedbackkultur, die wirklich gelebt wird?
Das ist in der Tat, Herr Krabbel, ein ganz interessanter Punkt, ist mir auch aufgefallen, als ich mich immer wieder mal mit solchen Bewertungsplattformen beschäftigt habe. Ganz, ganz häufig, ich meine sogar aus meiner Sicht, die überwiegende Zahl der Fälle sind Menschen, die dann hier bewerten, positiv oder negativ, die Unternehmen gar nicht mehr tätig sind. Das heißt, eigenartigerweise fühlen sich so relativ wenige Menschen wohl berufen, während laufender Arbeitsverhältnisse dort zu bewerten. Es kommt also ganz häufig eben tatsächlich zu diesen Konstellationen, dass Mitarbeiter weggehen und dann auch natürlich nicht unwesentlich bei enttäuschten Mitarbeitern, Ex-Mitarbeiter. Und da ist natürlich die Unternehmenskultur wesentlich und wichtig. Das wird übrigens in diesen Bewertungen fast immer auch angeführt, ist auch von den Plattformen vorgegeben als ein Feld oder ein Kriterium, was da bewertet werden soll. Und hier meiner Meinung nach ja unser altes Credo, eine offene und transparente Unternehmenskultur, fairer Umgang miteinander, wird da sicherlich schon mal ganz viel von den schwierigen Dingen aus dem Weg räumen, die dann möglicherweise sonst negativ bewertet werden auf solchen Bewertungsportalen.
Ja, und ganz unabhängig davon, wie das Arbeitsverhältnis gelaufen ist, wie die Kultur war, gibt es ja noch einen ganz wesentlichen Punkt, nämlich das Offboarding, das sehr oft vernachlässigt wird. Welche Rolle spielt das hier und was könnte man da vielleicht tun?
Ja, das Offboarding wird in der Tat vernachlässigt und verstehe das auch gar nicht, warum das so ist. Ich persönlich predige das, in Anführungszeichen predige, ich bin ja kein Prediger, Gott sei Dank, aber ich spreche das auch immer wieder an, weil ich denke, das ist ein mindestens genauso wichtiger Punkt wie das Onboarding. Viele Personalbereiche sind sehr, sehr stark im Onboarding, sind also stark darin, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzuarbeiten, reinzunehmen in die Unternehmenskultur, in die Community, in die Gemeinschaft, in Betrieb und diese ganzen wichtigen Dinge zu tun und dann ganz schwach darin, auch ein vernünftiges Offboarding, also ein Weggehen lassen der Mitarbeiter durchzuführen. Das ist meiner Meinung nach ein wirklicher, Schwerpunkt muss das an sich auch sein, der Personalarbeit und aus zwei Gesichtspunkten. Einerseits ja natürlich der, dass man sagt, man will vernünftig und fair mit den Leuten umgehen. Das ist also der Ausfluss der Unternehmenskultur. Dann will man aber vielleicht auch vermeiden, dass solche Bewertungen dann in die Welt gesetzt werden. Und dann, und das ist möglicherweise noch wichtiger, man will ja vielleicht auch die Leute irgendwann mal zurückgewinnen. Stichwort Fachkräftemangel. Die besten Mitarbeiter sind ja die, in Anführungszeichen die besten, sind natürlich die bleiben und immer bleiben, aber die zweitbesten sind ja die, die weggehen und dann hinterher wiederkommen. Und die werden sich sicherlich auf ein gutes Offboarding in Anführungszeichen verlassen haben, beziehungsweise so eine gute Erinnerung haben an ihre ehemalige Arbeitgeberin.
Dann lassen Sie uns zum Abschluss noch mal ganz kurz durchgehen. Wie ist das Offboarding ausgestaltet? Wer ist involviert und hält man idealerweise im Nachhinein dann noch Kontakt zu den ehemaligen Mitarbeitern? Also Sie haben ja schon angedeutet, dass man das tun sollte. Nur die Frage ist, wie, in welcher Form kann das geschehen?
Ja, ich würde es gerne noch mal teilen und das ist auch so ein Punkt, den ja natürlich auch viele Personalabteilungen absolut richtig machen, das ist so das technische Offboarding. Das machen fast alle richtig, beziehungsweise ich kenne nur ganz wenige Fälle in der Praxis, die das nicht richtig machen. Aber das ist, wie gesagt, das technische Offboarding. Das ist so etwas wie Rückgabe der Arbeitsmittel, Schlüsselrückgabe, Arbeitszeitkonten deaktivieren, E-Mail deaktivieren, Urlaubsansprüche überprüfen, das heißt also Urlaub noch nehmen lassen oder auszahlen und so weiter und so weiter. Aber das ist alles ja nur Technik. Aber das richtige und wichtige Offboarding ist ja das andere, die andere Komponente, die zwischenmenschliche Seite, also der Abschied, der dann tatsächlich als nicht schwierig empfunden wird, sondern vielleicht sogar im positiven Blickwinkel einen Trennungsschmerz auslöst, ja, für den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die weggehen und dann tatsächlich, was Sie ja sagen, Herr Krabbe, den Kontakt halten, wieder Stichwort Wiedergewinnung von ehemaligen Mitarbeitern, das macht man professionell, das kann man auch natürlich sehr, sehr schön über soziale Medien steuern, da gibt es ja auch Communities, die da aufgebaut werden, das sind die berühmten Alumni-Communities, wo man den Kontakt erhält. Das kann in verschiedenen Ebenen geschehen. Das kann auch durch Einladungen geschehen und so weiter und so weiter. Da sind der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt. Wichtig aus meiner Sicht ist, dass eben, dass das strukturiert angegangen wird und über dieses rein technische auch die emotionale, die zwischenmenschliche Ebene anspricht. Und dann gelingt ein Offboarding auch.
Ja, dann will ich mal untypischerweise mit einem Kalenderspruch schließen, denn man sieht sich tatsächlich immer zweimal im Leben. Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lelei, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, tschüss.
Der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Arbeitsverhältnis bietet zugleich Chancen als auch Risiken. Klar ist, dass KI eine immer größere Rolle im Arbeitsalltag spielt. Darum betrachtet Professor Dr. Björn Gaul beim 19. Kongress Arbeitsrecht dieses Thema für unsere Teilnehmenden genauer. Melden Sie sich jetzt an unter www.kongress-arbeitsrecht.de oder über den Link in der Folgenbeschreibung.